NDR Info. Das Forum.
Am Sonntag begehen die jüdischen Gemeinden den 9. Av, einen Fastentag, der an die schweren Heimsuchungen des Volkes Israel erinnert, vor allem an die Zerstörung des Tempels in Jerusalem und die Vertreibung im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Im Rahmen unserer Reihe zu den hohen jüdischen Festtagen hören Sie eine Sendung von Michael Hollenbach mit dem Titel »Unter Verdacht – Warum Konvertiten das deutsche Judentum zunehmend beeinflussen?«
Felix Ilja Havemann ist vor 6 Jahren zum Judentum konvertiert. Der gebürtige Berliner lebt heute in Israel.
Ich bin ja der Sohn von Wolf Biermann, dessen Vater, mein Großvater, in Auschwitz ermordet worden ist. Und der Vater meiner Mutter, Robert Havemann, ist von den Nazis zum Tode verurteilt worden, weil er Juden geholfen hat, Arier-Nachweise zu fälschen, und wurde dann befreit von der Roten Armee, bevor er umgebracht werden konnte.
Der Großvater von Felix Ilja Havemann war Jude. Doch nach den jüdischen Religionsgesetzen gilt nur derjenige als Jude, dessen Mutter Jüdin ist. Und so spielte das Judentum für Felix Havemann lange keine prägende Rolle.
Ja, ich war glühender Atheist.
Als junger Mann fühlte er sich in jeder Hinsicht heimatlos, auf der Suche. Das Judentum seines Großvaters entdeckte er wieder, als er mit 20 Jahren für 8 Monate nach Israel ging. Aber es dauerte noch einmal 10 Jahre, bevor er sich entschied zu konvertieren.
Als ich beschlossen hatte, anzufangen mit der Konvertierung, habe ich das nicht gemacht aus religiösen Gründen. Also ich war damals immer noch Atheist, aber auf der Suche nach meiner Identität, nach meinem Zuhause.
Felix Havemann wollte nach Israel auswandern und als Jude voll und ganz dazugehören. Während des Prozesses der Konversion wurde er religiös, sagt er mit einem Schmunzeln.
Ja, das war ganz schrecklich. Ich wurde tatsächlich inhaltlich überzeugt.
Nicht nur für Felix Havemann war der Weg zum Judentum schwer.
Die Rabbiner lehnen einen erstmal ab und das ist auch ihre religiöse Pflicht. Sie müssen einen 3-mal ablehnen, bevor sie überhaupt ernsthaft mit einem sprechen.
Wer Jude werden will, muss viele Hürden nehmen.
Man muss erst einmal die hebräische Sprache erlernen, was ja nicht ganz einfach ist.
Es geht eigentlich mehr darum, sich in die Gemeinde auch zu integrieren. Das heißt auch, den jüdischen Alltag zu leben und die Feste zu verstehen und die Feste auch zu feiern und mit allen ihren Einzelheiten. Und da braucht man einfach ein bisschen Übung.
Wir sagen dann meistens, besuchen Sie erstmal unsere Gemeinde mindestens für 2 bis 3 Jahre.
Das war ein sehr mühsamer Weg. Und dann dauert der ganze Prozess mindestens 3 Jahre und das sind natürlich 3 lange Jahre.
Die Intention dahinter ist, dass man tatsächlich es den Leuten nicht zu einfach macht.
Man muss einen Konversionskurs dazu besuchen. Also man muss sich orientieren über die jüdische Religion, über Vorschriften, über Gesetze, über Inhalte, was auch sehr langwierig ist.
Also die fordern wirklich, dass man sein Leben komplett umstellt und im jüdischen Religionsgesetz ausrichtet, das fordern die und das prüfen die auch.
Entweder tritt die gesamte Familie über oder niemand.
Manche Rabbiner verlangen Gott sei Dank mittlerweile psychische Gutachten, ob der Vorsprechende auch wirklich psychisch stabil ist.
Das sind mehrere Prüfungen und das ist auch das Zermürbende daran.
Ich bin sicher, dass sie innerhalb der Orthodoxie mitunter, wenn sie nicht glauben, dass der Mensch koscher lebt, dass sie das auch kontrollieren zu Hause, den Kühlschrank.
Männer müssen sich beschneiden lassen. Also das sind schon recht hohe Hürden, die da gesteckt sind.
Carola Schmidt ist vor 3 Jahren konvertiert. Die getaufte Katholikin hatte angefangen, an ihrem bisherigen Glauben zu zweifeln.
Bin ich überhaupt Christ? Was bedeutet das? Was kann ich da für mich akzeptieren und was kann ich eben überhaupt nicht akzeptieren? Das heißt, die Auseinandersetzung betraf dann eben tatsächlich durchaus sehr intime Glaubenssachen. Das war so, dass ich mir irgendwann eingestehen musste, dass einige ganz zentrale Punkte im Christentum nicht meine sind. Zum Beispiel die Frage, wer oder was ist Jesus? Also ist er Mensch, ist er Gott? Welche Position nimmt er ein? Welche Stellung hat er überhaupt in der christlichen Lehre? Und dann ist für mich dann irgendwann die Frage aufgetaucht, ja und nun?
Aufgrund des Alten Testaments der jüdischen Tora war es für sie naheliegend, sich intensiver mit dem Judentum zu befassen.
Ich bin religiös, ich möchte auch irgendwo verortet sein in einer Religion. Ich kann jetzt natürlich meine eigene Privatreligion aufbauen, aber das ist es jetzt vielleicht auch nicht, weil Religion für mich immer etwas ist, was man auch mit anderen Menschen zusammen macht. Insofern musste ich sozusagen für meinen Glauben oder meine Überzeugung ein neues Zuhause finden.
Dass die Apothekerin aus Hannover gerade im Judentum ihre neue religiöse Heimat fand, kann der Berliner Rabbiner Walter Rothschild gut nachvollziehen.
Es ist ein Monotheismus. Glauben in nur der einen Gott, der Schöpfer von alles. Aber zur gleichen Zeit braucht man nicht, um zu ihm zu kommen, einen Prophet oder einen Sohn oder ein Enkelkind oder einen Cousin oder jemand sonst, sondern man redet direkt. Wir duzen Gott in unsere Gebete. Und dazu gibt es eine lange Tradition von kritisches Denken, kritischer Auseinandersetzung mit den Tora-Texten. Eigentlich ist Fundamentalismus als solches fremd zum Judentum. Wir haben wenige Dogmen. Wir haben keinen Papst, der uns sagt, was wir denken sollen. Wir haben keine Hierarchie in diesem Sinn.
Es ist ein geschlossenes Glaubenssystem. Also mit dem Religionsgesetz hat es ein ganz geschlossenes Angebot.
Ergänzt die Historikerin Barbara Steiner.
Man weiß, was man auch zu tun hat, wenn man morgens aufsteht. Man weiß, was man zu tun hat, wenn man isst. Man weiß, was man zu tun hat, wenn man schlafen geht. Und da gibt es klare Vorgaben. Und das ist interessant für Menschen, die eine Orientierung suchen. Und die finden sich im Judentum natürlich dann auch wieder.
So wie Felix Elia Havemann. Den zweiten Namen Elia führt er seit seiner Konversion.
Die ganzen Regeln, die man im Privaten befolgt, die sind zwar auch anstrengend, aber die geben einem ja auch einen Halt. Also das ist ja nicht so, dass man gegängelt wird, sondern dass man sich eben daran auch festhalten kann. Also zum Beispiel, ich wüsste gar nicht mehr, wie ich ohne Schabbat und mit den ganzen Regeln klarkommen sollte. Schabbat ist für mich der Tag mit den meisten Regeln und der Tag der größten Befreiung.
Barbara Steiner hat sich mit der Geschichte der Konversion von Deutschen zum Judentum befasst. Vor 1933 sei der Übertritt zum Judentum eigentlich gar kein Thema gewesen.
Da haben sich mehr Juden taufen lassen, denn dass christliche Deutsche oder Deutsche ohne Religion jüdisch werden wollten. Und dass das Judentum so interessant wird, das hat unmittelbar dann tatsächlich mit der Shoah zu tun. Und dieser Trend setzt auch direkt nach 1945 dann auch ein, wo also nichtjüdische Deutsche zum einen teilweise aus Schock natürlich heraus darüber, was passiert ist, aber vor allen Dingen auch in den Anfangsjahren auch, weil sie natürlich irgendwie gucken wollten, dass sie sich auf eine andere Seite wechseln, sage ich jetzt mal so böse. Das wurde auch Konvertiten bis heute immer wieder unterstellt, dass sie eigentlich nur auf die richtige Seite der Geschichte wechseln wollten. Und so war das in den Anfangsjahren tatsächlich auch. Man hoffte auf Entschädigungszahlungen, man hoffte, besser versorgt zu werden nach dem Krieg.
In den 50er und 60er Jahren traten andere Motive in den Vordergrund.
Später kam dann eben schon hinzu, dass also Kinder der Kriegsgeneration sich dann abgewandt haben. Das war natürlich der ultimative Ausstieg aus so einem schuldbelasteten nationalen und konfessionellen Kontext auch. Die sind dann relativ häufig dann auch nach Israel gegangen. Die haben da einen ganz anderen neuen Lebensentwurf gefunden.
Auch Walter Rothschild kennt diese Menschen, die wegen der Familiengeschichte zum Judentum wechseln wollen.
Dann gibt es Leute, die sagen, Opa war in die SS, deswegen möchte ich Jude werden. Nein, nein, das ist kein guter Grund.
Der Punkt ist, natürlich eine religiöse Konversion, da braucht man theologische Gründe für. Und das ist auch das, was die Rabbiner hören wollen. Letztendlich aber ist es häufig natürlich irgendwo in der Biografie zu finden, warum jemand sich dem Judentum zuwendet. Also ich denke, dass tatsächlich immer es eine biografische Krise braucht. Oft wird dann die Lösung im Religiösen dann gesucht. Die Frage ist allerdings tatsächlich, muss man das über die jüdische Gemeinschaft abagieren oder kann man das anders lösen? Also eine Psychotherapie wäre es vielleicht auch gewesen.
Manche Interessenten hätten auch eine romantische Vorstellung vom Judentum, berichtet der gebürtige Brite Walter Rothschild.
Es kommen fromme Christen, die denken, das Judentum ist noch immer, wie es ist im Neuen Testament, vor 2000 Jahren, mit Tempel, mit Priestern, mit allem. Nein, es ist es nicht mehr so. Judentum ist ein bisschen exotisch, ein bisschen sexy. Ja? Man hat so viele Juden in den Nachrichten, obwohl wir 0,0 etwas Prozent der Bevölkerung sind. Dazu kommt, leider muss man auch sagen, Jude zu sein heißt viele Probleme auf sich zu nehmen. Es gibt Leute, die vielleicht in einem Job arbeiten, wo sie die Möglichkeit haben, in Dubai zu arbeiten oder Saudi-Arabien. Als Jude wird man das nicht schaffen können. Tourismus ist begrenzt. Die Hälfte der Weltglobus ist für Juden geschlossen. Viele Nicht-Juden verstehen das überhaupt nicht. Man bekommt einfach keine Visum, wenn man Jude ist.
Und manchmal erlebe man nach einer Konversion den Antisemitismus hautnah.
Ich habe Fälle gehabt hier in Berlin. Ein Ehepaar ist übergetreten und wurde später aus ihrer Wohnung rausgeschmissen. Der Vermieter wollte keine Juden haben. Merkwürdig, ja.
Der Weg zum Judentum bedeutet, die jüdische Religion zu verstehen, das jüdische Leben kennenzulernen, möglichst die Geh- und Verbote, die Speisevorschriften zu beachten, Prüfungen vor dem Beit Din abzulegen, dem religiösen Gericht. Und man muss sich als Mann beschneiden lassen.
Ich war sehr überrascht, was für eine emotionale Auswirkung das auf mich hatte,
sagt Felix Ilja Havemann.
Das ist ein tiefer Einschnitt. Bis zur Beschneidung ist ja alles noch so ein bisschen Spielerei. Ne? Man kriegt ja auch das Gefühl, dass man noch nicht ganz dazugehört und weiß auch, dass man jederzeit dieses Experiment beenden kann und wieder weggehen kann. Und in dem Moment, wo man seinen Körper verändert, dann ist das ja irreversibel. Das wächst ja nicht wieder nach. Und dann weiß man, jetzt ist aus Spiel ernst geworden und jetzt gibt es kein Zurück.
Der letzte Akt im Konversionsprozess ist das rituelle Bad.
Ich bin mit zwei anderen Männern zusammen in die Mikwe gegangen. Das war in Berlin. Wir waren alle drei entkleidet und haben uns vorbereitet. Man muss sich vor der Mikwe gründlich waschen, also auch Zähne putzen und Fingernägel und alles. Dann standen drei schwarz gekleidete, bärtige Männer, also drei Rabbiner, um die Mikwe herum und fragten noch so ein paar letzte Fragen. Und dann hat man untergetaucht und nach dem Untertauchen sich wieder angekleidet und erstmal was gegessen.
Carola Schmidt erinnert sich an ihr erstes Bad in der Mikwe und an ihren Segensspruch.
Den muss man sich halt vorher einprägen. Man hat dann normalerweise wahrscheinlich auch so ein Zettelchen, wo der nochmal draufsteht, für den Fall, dass man ihn vor lauter Aufregung vergisst. Es ist ein rituelles Tauchbad und muss man dreimal untertauchen, diesen Segensspruch sagen und das war's dann auch.
Das ist auch ein emotionaler Moment, weil man eben weiß, in dem Moment, wo ich aus dem Wasser austauche, bin ich ein neuer Mensch. Also bin ich auch akzeptiert als Jude von allen Juden um mich herum.
Es gibt auch diesen wunderbaren Satz, an den ich auch überhaupt nicht glaube. Wenn man aus der Mikwe kommt, dann ist es, als ob man als Jude neu geboren wurde. Dann ist alles andere weg. Das sagen ganz viele Konvertiten. Und das ist natürlich nur ein hehrer Wunsch. Denn mir kann niemand erzählen, dass wenn jemand in einem fundamental christlichen Milieu aufwächst, dass der das nicht so verinnerlicht hat, dass es natürlich ihn prägt.
In Deutschland treffen Menschen, die dem Judentum beitreten wollen, in den Gemeinden nicht immer auf Gegenliebe.
Einige Rabbiner sagen, wunderbar, jede Seele, der kommt zum Judentum, ist wunderbar. Und andere sagen, ach ja, es ist wie ein schmerzendes Pickel am Arsch und so. Es gibt wirklich so brutale Beurteilungen.
Nach Schätzungen treten pro Jahr rund 100 Menschen in Deutschland zum liberalen Judentum über, rund 25 zum orthodoxen. Doch es gibt wesentlich mehr Interessenten.
Die können auch nicht alle aufgenommen werden, weil sonst würden mehrheitlich Konvertiten den jüdisch Geborenen gegenüberstehen.
Die Konvertiten gehören meist zu den aktivsten in der Gemeinde, die sich in religiösen Dingen sehr gut auskennen, berichtet Barbara Steiner.
Früher waren sie auch da, aber sie waren nicht so engagiert. Heute streben Konvertiten eher die Führungspositionen an. Die werden Rabbiner, die werden Religionslehrer, die werden Kantoren, die engagieren sich in den Gemeinden. Die jüdisch Geborenen, sage ich jetzt, die interessiert das eher weniger.
Der Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs Walter Homolka ist ein Konvertit. Ebenso zwei der vier Rabbiner in der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Manche Rabbiner, wie Jonas Sievers, der ehemalige Landesrabbiner von Niedersachsen, reden nicht gern über die Konversion.
Und das ist genau der Klassiker. Der ist wirklich ein wichtiges Mitglied mittlerweile der Allgemeinen Rabbinerkonferenz und der möchte absolut nicht, dass seine Konversion thematisiert wird und so weiter. Ich finde das ein Wahnsinn, weil er ist als deutscher Konvertit Nachfolger von Ben-Churin gewesen in der Synagoge Pestalozzi-Straße. Das sind wahnsinnig große Schuhe, die ihm sozusagen angeboten worden sind und in die er gestiegen ist.
Die Historikerin Barbara Steiner, selbst Konvertitin, geht noch einen Schritt weiter. Für sie prägen Konvertiten wie Walter Homolka bereits das akademische Leben im deutschen Judentum.
Das ist eine Angleichung an deutsche Verhältnisse, es ist aber auch eine Angleichung an christliche Verhältnisse. Ich persönlich finde, das zeigt sich jetzt auch schon an dieser Etablierung der jüdischen Theologie in Potsdam. Es gibt ja die große Diskussion, gibt es hier überhaupt so etwas wie eine Theologie im Judentum? Natürlich eigentlich eher nicht, die meisten lehnen das ab. Und jetzt gibt es hier aber eine jüdische Theologie auf Initiative eines Konvertiten, wo Rabbiner ausgebildet werden. Äquivalent zu einer christlichen Theologie. Und das bedeutet, dass hier wieder eine Glaubensnähe suggeriert wird, die es so eigentlich nicht gibt, also im theologischen Konzept.
Doch trotz des Aufstiegs etlicher Konvertiten grummelt es in den Gemeinden. Ingrid Wettberg ist Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover.
Ich muss gestehen, ich habe als Kind keinen jüdischen Religionsunterricht gehabt. Ich wusste noch nicht mal, dass wir Juden waren. Meine Eltern haben mir das verschwiegen, aus bekannten Gründen. Ich kenne mich auch in religiösen Themen gar nicht so aus wie ein Konvertit. Der ist ja viel genauer lernt. Ich bin hineingewachsen in familiäres Judentum. Bei uns wurde jeden Freitag Schabbat zu Hause gemacht und die Feiertage gehalten. Und das war mein Judentum.
In vielen Gemeinden sind Konvertiten als Besserwisser verschrien.
Amerikanisch heißt das ein Kibitzer in Jiddisch, ja. In England ein Backseat Driver, jemand, der sitzt hinten und sagt der Autofahrer, wie er fahren soll. Solche Leute gibt es überall, nicht nur in jüdischen Gemeinden. Aber weil jüdische Gemeinden in Deutschland so schwach sind, die meisten Leute haben relativ wenig jüdische Erfahrung, jüdisches Wissen. Und dann kommt jemand rein, der jung und enthusiastisch ist und der gut vorbeten kann. Und natürlich, die Vakuum wird dann ein bisschen gefüllt. So, das führt zu Problemen. Es ist ein menschliches Problem, kein theologisches Problem.
Die Konvertiten Elia Havemann und Carola Schmidt kennen es.
Das stimmt leider. Der Mensch ist ja oft so, dass wenn er einen Weg gefunden hat für einen selbst, der einen vorwärts gebracht hat und der einen hat wachsen lassen, dass man immer von sich auf andere schließt und glaubt, dass wenn das für einen selbst gut ist, muss es für alle gut sein und dann so einen missionarischen Eifer entwickelt. Und das ist natürlich anstrengend.
Man sollte dann sich natürlich nicht aufspielen als der Superjude. Das wäre unangemessen.
Die Neuen sind zwar oft religiös gebildeter als die jüdisch Geborenen, viele haben aber das Gefühl, doch nicht richtig dazuzugehören.
Es ist nicht so, dass es nur eine Religionsgemeinschaft ist. Judentum ist mehr. Judentum ist die jüdische Ethik, die ganze jüdische Geschichte. Und wenn ich von meiner Familie sprechen darf, ich kann meine Familie bis 1750 nachweisen, die im Frankfurter Raum gelebt haben und eben diese wechselvolle Geschichte auch mitgemacht haben. Meine Eltern sind knapp dem KZ entronnen. Und das ist alles eine Geschichte, die man nicht einfach so mit einer Konversion mit übernehmen kann.
Jemand, der nicht als Kind in eine Chede ging, saß nicht auf seinem Vaters Schoß in dem Gottesdienst und so, kann das nie später rückgängig machen. Aber diese sind die Kindheitserinnerungen, die für alle Identitätsfragen, nicht nur jüdische Identitätsfragen, sehr bewegend sind.
Für viele jüdisch Geborene sind Konvertiten so etwas wie Juden zweiter Klasse.
Es wäre nur ein Idiot sein, der das sagt, aber das ist das Gefühl.
Der Andrang von Menschen, die im Judentum ihr Heil suchen, hält an. Rabbiner Walter Rothschild kann das bestätigen.
Einige sind total verrückt. Einige haben wirklich geistige Krankheiten. Einige kämpfen mit inneren Konflikten. Aber ich bin offen, um mit allen zu reden und prüfen, ob es passt.
Manche jüdischen Gemeinden haben bereits die Notbremse gezogen und einen Aufnahmestopp verhängt. So werden in der liberalen Gemeinde in Hannover nur noch sogenannte patrilineare Jüdinnen und Juden aufgenommen, also Personen, die keine jüdische Mutter, aber einen jüdischen Vater haben. Walter Rothschild hält nichts von einem rigorosen Aufnahmestopp. Er erhofft sich eine Verjüngung der Gemeinschaft durch die Neuzugänge.
Die Hauptquelle für neue Mitglieder in unserer Gemeinde in Europa ist dann Leute, die aus Interesse, aus bewusstem Interesse zu uns kommen. Für die Gemeindeleben hier in Deutschland, wenn jemand kommt, der Interesse hat, der intelligent ist, der bereit ist zu lernen und der bereit ist, ein bisschen bescheiden zu sein, ist es ein Geschenk Gottes eigentlich.
NDR Info, das Forum. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach mit dem Titel Unter Verdacht, warum Konvertiten das deutsche Judentum zunehmend beeinflussen. Technik Cornelia Kruse, Produktion Rita Klostermann, Redaktion Klaus Röck.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.